Dann steige ich jetzt ein in meine Predigt. Und zwar habe ich als Überschrift das Vorzeichen Liebe mitgebracht. Ich denke, ihr habt vielleicht auch schon aus der Jahreslosung alles, was ihr tut, geschieht in Liebe, schon einiges gehört und sicherlich auch irgendwie schon mal eine Predigt hier dazu gehabt. Und ich habe auch am Silvestermorgen bei uns in Erdingen dazu predigen dürfen, zur Jahreslosung. Und habe mir überlegt, ich möchte das Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Und habe dafür einen Text rausgesucht, den ich nachher mit euch lesen möchte. Aber zuvor möchte ich eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte, die heißt Der kleine Tag. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Also es ist ein Musical oder beziehungsweise die Geschichte, jetzt muss ich kurz spicken, von Wolfram Eicke. Und Rolf Zukowski haben mit Hans Nierhaus zusammen daraus ein Musical gemacht. Unsere Kinder haben das total gern gehört, auf Autofahrten und auch so daheim. Darum erzähle ich euch einmal kurz, um was es da geht. Und es ist ein Aspekt da drin, der mir heute wichtig ist. Und zwar geht es darum, dass alle Tage in einem Reich hinter den Sternen leben. Jeder Tag kommt dann durch ein Loch auf die Erde, lebt dann diesen einen Tag mit uns hier auf der Erde und geht danach wieder zurück. Und zwar ist es so, dass es da natürlich Tage gibt, die in Erinnerung bleiben. Wichtige Tage, historische Tage, an denen etwas, was total Tolles oder was total Trauriges passiert ist. Diese Tage sitzen dann nachher in der ersten Reihe, weil sie wichtig sind. Und es gibt Tage, ja, da kann man sich nicht dran erinnern. Das war irgendein Tag, keine Ahnung, was da passiert ist, schon wahrscheinlich in der nächsten Woche vergessen. Die sitzen hinten in der Reihe. So ist das dort organisiert und dieser kleine Tag kommt am 23. April auf die Erde, lebt dort den Tag so, sieht ein Liebespaar, was viel Zeit füreinander hat, sieht, dass irgendwie eine Familie umzieht in eine größere Wohnung, sieht, dass ein pubertierender Junge mit seinem Vater zusammen was macht und eine Band gründet und kommt nachher zurück und erzählt das alles, ist total glücklich und alle Tage sagen, oh gähn, da war ja überhaupt nichts los an dem Tag, du kommst nach hinten. Ein Jahr später kommt er nach vorne, weil nämlich der 23. April des Folgejahres sagt, hey, die ganze Erde hat gefeiert. Warum haben sie gefeiert? Es war der friedlichste Tag auf der Erde seit Jahren und darum rutscht er nach vorne. Mir geht es aber eigentlich gar nicht um das nach vorne und nach hinten rutschen in meiner Predigt, sondern in diesem Musical gibt es noch etwas, was mich begeistert hat oder was mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar gibt es den geheimnisvollen Tag. Der geheimnisvolle Tag, der sitzt in der ersten Reihe. Denn an ihm wurde das geschliffene Glas erfunden. Also mir hilft es, da vorne den Text lesen zu können und auch da hinten noch auf die Folie zu schauen. Viele von euch haben auch eine Brille auf. Also das geschliffene Glas ist eine total gute Erfindung. Viele andere Dinge konnten damit auch erfunden werden. Aber trotzdem sagt dieser geheimnisvolle Tag, eigentlich gehöre ich gar nicht in die erste Reihe. Und warum gehört er nicht in die erste Reihe? Er sagt, naja, es kommt immer darauf an, mit welcher Intention, aus welchem Beweggrund irgendetwas genutzt oder getan wird. Und das geschliffene Glas, sagt er, benutzen die Menschen dafür, um Fernrohre zu bauen, womit sie besser Menschen in weiter Entfernung töten können. Darum will ich nicht in der ersten Reihe sitzen. Darauf kommt es mir heute an, auf die Intention, auf den Beweggrund, auf das Warum dahinter. Und zwar lasst uns zusammen den Text lesen, 1. Korinther 13 ab Vers 1. Ich habe ihn mitgebracht, ihr könnt ihn mitlesen oder in eurer Bibel lesen. 1. Korinther 13 ab Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gäbe, mich rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Paulus, der diesen Brief an die Korinther schreibt, schreibt das in Ich-Form, was er da so schreibt. Das ist aus zwei Gründen mal erst praktisch für uns, weil zum einen, wenn er was in Ich-Form schreibt, ist direkt klar, wer gemeint ist, nämlich Paulus spricht zu sich selber, also es ist eine natürliche Person gemeint, wenn er das sagt, was er da schreibt. Und das zweite ist, wenn Paulus das in Ich-Form schreibt, dann können wir uns erstmal schön zur Seite setzen, dem Paulus zuschauen, weil wir sind ja nicht gemeint. Das ist einfach relativ praktisch, weil man da nicht sofort betroffen ist. Wenn man sich aber überlegt, dass es ja ein Brief an die Korinther war und der heute immer noch von uns gelesen wird, ist es vielleicht doch nicht so ganz abstrakt und nur für Paulus, sondern wahrscheinlich meinte Paulus damals die Korinther und meint uns auch heute. Dann wird der Text allerdings doch ein bisschen herausfordernd und spricht vielleicht hoffentlich auch dich an heute. Die Liebe ist in diesem Text keine Gabe. Also es werden im 1. Korinther 12 ja ganz viele Gaben aufgezählt. In der Lutherbibel steht darüber, viele Gaben, ein Geist. Diese Gaben werden hier auch wiederholt. Allerdings immer mit einem Vorzeichen in meiner Wahrnehmung, nämlich mit der Liebe. Wenn die Liebe dabei ist, dann ist es positiv. Wenn die Liebe nicht dabei ist, dann ist es negativ. Es kommt also darauf an, was der Beweggrund ist. Also warum tue ich etwas? Lasst uns die einzelnen Verse genauer angucken. Im Vers 1 steht, mit Menschen und mit Engelszungen reden. Mit Menschen reden meint Paulus hier das Reden der natürlichen Sprache. So wie ich jetzt zu euch spreche, aber auch das Menschenreden in Fremdsprachen. Also wir haben es ja in der Apostelgeschichte gesehen, wo dann der Heilige Geist auf die Jünger kam, dass sie dann auch in Fremdsprachen reden konnten, also so dass Menschen, die eigentlich nicht zu ihrer Nation gehörten, sie trotzdem verstehen konnten. Das ist alles das Reden mit Menschenzunge. Hier wird auch das Reden mit Engelszungen angesprochen oder auch bei uns bekannt manchmal als das Zungenreden, das Reden zu Gott, was eigentlich nicht verständlich ist für uns, wobei es aber Menschen gibt, die dieses Zungenreden auslegen können. Beides eigentlich gute Gaben, kann man gut einsetzen, kann man einsetzen, um Menschen von Gott zu erzählen und auch Gott zu loben, aber es kommt auf die Intention an, darauf an, was ich daraus mache. Ob ich, so wie das geschliffene Glas von diesem geheimnisvollen Tag, dazu benutzt wird, dass ich jetzt besser lesen kann oder dass man andere Geräte entwickeln konnte, mit denen man ja einfach den Menschen helfen kann, oder ob es dafür benutzt wird, dass ich Menschen in weiter Entfernung besser erkennen kann, um auf sie zu zielen. Die Korinther, denen war es sehr wichtig, dass sie in Menschen- und in Engelszungen reden konnten. Die Menschen, die gut reden konnten, hatten eine hohe Stelle bei den Korinthern. Die wurden hoch geachtet. Und darum ist es Paulus auch so wichtig, hier ein Bild mitzugeben, um klarzustellen, dass es nicht darauf ankommt, dass man irgendwas ganz Tolles kann und deshalb hoch geachtet wird, sondern dass es darauf ankommt, was man damit macht. Er schreibt hier, dass so etwas dann klingt wie ja, Blech, was man aneinander schlägt. Tönernes Erz oder klingende Schelle, schreibt er hier. Und ich habe in der Vorbereitung ein Beispiel gelesen, wo jemand sagt, naja, das ist so, wenn man halt einfach redet, weil man gerne sich darstellen möchte, so als ob ein Junge eine leere Blechdose hat und damit im Straßengraben kickt. Am Anfang hört man es einfach nur scheppern. Irgendwann denkt man sich, der könnte jetzt langsam aufhören. Und am Ende, wenn er damit nicht aufhört und immer weitermacht, dann nervt es einfach nur noch und es ärgert einen. Und dann hat es genau das Gegenteil. Das, was man eigentlich nicht damit herbeibringen will. Darum kommt es darauf an, was mache ich damit, mit den Gaben, die ich habe? Wofür setze ich sie ein? Im zweiten Vers kommt die dritte Art zu reden, nämlich die prophetische Rede. Paulus sagt zur prophetischen Rede, dass es eigentlich eine sehr gute Gabe ist. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung, schreibt er im 1. Korinther 14. Das heißt, das ist eine Gabe, die wirklich auch ja, multipliziert, die Gemeinden hilft, wo man Menschen helfen kann, Gottes Wort zu verstehen, zur Ermahnung, zur Erbauung und zur Tröstung. Das Zungenreden ist ein Reden zu Gott, sagt er, aber dieses prophetische Reden ist wirklich praktisch, weil es Gemeindebau unterstützt. Aber es funktioniert nur mit dem zweiten Teil, der in dem zweiten Vers steht, nämlich wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Denn dieses prophetische Reden kommt aus Erfahrungen, ja einfach aus Wissen, aus Gottes Wort heraus. Und erst dann kann es funktionieren. Und dieses Geheimnis, wovon Paulus dort schreibt, da schreibt er an anderer Stelle den Ephesern, und zwar in Epheser 3 schreibt er ab dem dritten Vers, den habe ich euch mitgebracht. Im Kapitel 3 ab dem vierten Vers. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, also das schreibt er den Ephesern, Paulus schreibt, wenn ihr den Brief, den ihr da in den Händen habt, wenn ihr den lest, könnt ihr erkennen, dass ich, Paulus, weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wissen über dieses Geheimnis, das ist wichtig. Und wenn ich auch daran glaube und so sehr daran glaube, dass ich Berge versetzen kann, ja, dann kann ich das gut einsetzen, diese prophetische Rede. Dann kann die Intention, die Absicht, das Bestreben dahinter wirklich das sein, dass ich Gott groß machen möchte, dass ich anderen Menschen von Gott erzählen möchte. Und wenn ich es dann mit Gottes Liebe rede, dann kommt es beim Empfänger auch an. Weil wenn ich aus mir selbst heraus rede und irgendwie jemanden ermahne, ja, dann kommt es mir wie ein Ratschlag, also dass ich jemanden erschlage. Wenn ich es aber aus Gottes Liebe heraus tue, wird es ankommen und das Herz und den Kopf auch wirklich erreichen. Lass uns noch den dritten Vers anschauen. Dort setzt Paulus noch mal eins drauf. Und zwar setzt er eins drauf in Form von Spitzenleistung der Opferbereitschaft. Er schreibt dort, ja, wenn ich alles geben würde, wirklich alles. Wir kennen das ja aus dem, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt. Da sagt Jesus zu ihm, gib alles, was du hast, den Armen. Also der Reiche sollte alles weggeben, was ihm gehört. Und Paulus setzt sogar über dieses Allesgeben noch einen drauf, nämlich er sagt, auch das Leben zu geben. Also in den Opfertod reinzugeben oder in den Märtyrertod reinzugehen. So vollkommen, wie Paulus hier dieses Geben beschreibt, so wollten die Korinther sicherlich auch sein. Ich weiß nicht, wie viel sie wirklich gegeben haben, aber ich glaube schon, dass sie opferbereit waren. Ob sie wirklich so weit gegangen sind, um auch in den Märtyrertod zu gehen, weiß ich nicht. Aber auch hier kommt es darauf an, warum tue ich es? Weil in dem Vers, in dem dritten Vers lesen wir, um mich zu rühmen. Also ich glaube, dass es den Korinthern darum ging, dass sie wie diese Tage in der ersten Reihe sitzen. Weil dann bist du ja was Besonderes, dann schauen die Leute auf dich. Ja, ich habe was gegeben und habe vielleicht Zeit gegeben, habe Geld gegeben und darum bin ich was wert. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, dass ich in der ersten Reihe sitze. Und wenn ich es aus Pflichtbewusstsein tue oder weil Gott es mir vorgeschrieben hat, dann ist es ein Geben, ein Teilen, was mich nur ja, ein Opfer kostet, was aber nichts bringt. Erst wenn ich es aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu Gott mache, dann wird aus dem Teilen etwas, was mehr wird, wo ich wirklich auch was davon habe, weil Gott mich beschenkt. Dann kann man sagen, dass aus Teilen mehr wird. Denn sonst ist es Egoismus, Selbstruhm oder Eigensucht. Wenn ich es aber aus Gottes Liebe heraus tue, dann kann es Frucht bringen. Zu diesen ersten drei Versen habe ich in der Vorbereitung Beispiele gefunden, die ich gut finde und die das Ganze in meinen Augen noch mal ein bisschen klarer machen. Und zwar hat Dr. Lothar Gassmann diese Beispiele aufgezählt. Es gibt da ganz viele von, er hat fast nicht aufgehört, fand ich. Ich habe ein paar davon rausgepickt, die mir wichtig waren. Und zwar fand ich gut, Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ich glaube, wenn man Glauben lebt, kann man das auf verschiedene Art und Weise machen. Ich kann ganz natürlich von meinem Glauben weitererzählen, sodass man sagt, ja, der macht das wirklich, der tut das. Oder ich kann einfach fanatisch die Bibel mir nehmen, anderen Leuten um die Ohren hauen, Bibelverse um die Ohren hauen und erreiche damit gar nichts. Außer, dass die Leute sich vielleicht die Ohren dann zuhalten und nichts mehr von mir hören wollen. Besitz ohne Liebe macht geizig. Besitz erstmal ist gut. Ich kann mit Besitz viel erreichen. Ich kann auch damit viel Gutes irgendwie hervorrufen. Aber wenn der Besitz das Wichtigste nachher ist, wenn es an die erste Stelle rutscht, dann muss ich immer mehr besitzen. Dann ist es wichtig, dass es meins bleibt, dass es mehr wird, dass es größer wird. Und das, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht selber erwirtschaftet habe, denn Gott hat es mir geschenkt, was ich habe. Jeden einzelnen Tag, jede einzelne Gabe, jeder Euro, den ich in der Tasche habe. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Ich habe gesagt, die prophetische Rede ist gut. Die prophetische Rede kann erbauen, kann ermahnen, kann trösten. Und für die prophetische Rede brauche ich Sachkenntnis, Wissen über dieses Geheimnis, über den Glauben, über das, was in der Bibel steht. Aber wenn die Sachkenntnis mir so wichtig ist, dass eine andere Meinung daneben nicht existieren darf, dann kann ich nachher keinen zulassen, der nur ein bisschen was daneben sagt. Dann mache ich den sofort platt. Weil meine Meinung ist ja die richtige Meinung und die wichtige Meinung. Und nur die da vorne stehen in der ersten Reihe. Rechthaberisch werde ich damit und nicht tröstend, ermahnend oder aufbauend. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ordnung ist gut. Wir lesen in der Bibel ja, Gott ist ein Gott der Ordnung und er liebt die Ordnung. Aber wenn die Ordnung bei mir so wichtig ist, dass wenn irgendwo etwas rumliegt, ich dann nicht mehr weitermachen kann, oder wenn die Ordnung mir so wichtig ist, dass ich jemand anderes, der vielleicht nicht so viel Ordnung halten möchte oder nicht kann, dass ich ihn dann immer nur ermahne, dass er das endlich wegräumt oder aufräumt oder sonst was macht, ja, dann ist diese Kleinigkeit so engstirnig, dass der andere nicht daneben existieren kann. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Gott kann Fünfe nicht gerade sein lassen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und er möchte auch Gerechtigkeit. Aber Gott hat Jesus Christus auf die Welt geschickt, weil er Gnade vor Recht gehen lässt. Ein Richter, der immer nur gerecht und Recht machen möchte, wird keine Liebe haben, wird hart sein und wird nur harte Urteile sprechen. Aber weil Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, dürfen wir in Liebe miteinander umgehen. Und wenn ihr diese Vergleiche mal lest und statt Liebe mal Jesus einsetzt oder Gott einsetzt, dann passt das auch. Glaube ohne Jesus macht fanatisch, Besitz ohne Gott macht geizig, Sachkenntnis ohne Liebe macht recht, ohne Jesus macht rechthaberisch. Jesus Christus ist die Liebe und Gott hat die Liebe zu uns geschickt, auf die Erde. Und in den Versen 4 bis 7, die noch in dem Text vorkommen, den ich mit euch gelesen habe, sieht man, was Paulus über diese Liebe an Eigenschaften beschreibt. Und auch da kann man eigentlich viele dieser Eigenschaften sehen, die zu Jesus Christus passen, die auf Jesus hinweisen. Jesus ist langmütig und geduldig. Er schenkt uns jetzt hier Gnadenzeit und verlängert die immer weiter, damit viele noch die Erkenntnis gewinnen und an ihn glauben und gerettet werden. Jesus bläht sich auch nicht auf und er gibt auch nicht an. Überlegt mal, er ist auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten. Der Sohn Gottes, der Chef über die ganze Erde, reitet auf einem Esel, nicht auf einem Schlachtross oder auf sonst irgendeinem tollen Tier. Nein, er kommt auf einem Esel, weil er sich nicht aufbläht, weil er nicht angibt. Jesus lässt sich auch nicht verbittern und rechnet das Böse auch nicht zu. Selbst am Kreuz, als ihn alle verlassen haben, als er verurteilt wurde für etwas, was er nicht getan hat, als er beschimpft und gedemütigt wurde, kann er am Kreuz hängen und ohne Verbitterung sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus Christus ist diese Liebe. Und diese vielfältige Beschreibung, die Paulus da macht, weist auch auf das Liebesgebot hin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch das beschreibt, wie Jesus gelebt hat und gelitten hat. Denn es ist das Beispiel, wie wir miteinander leben sollen. In Liebe. Dieser Text, den wir da lesen, habe ich ja am Anfang gesagt, schreibt Paulus in Ich-Form. Also für sich ja eigentlich. Aber ihr merkt schon, er ist auch für dich geschrieben. Und na, du könntest jetzt wahrscheinlich zugrunde gehen, wenn du versuchst, all das zu erreichen und all das auch in Liebe auch noch zu erreichen, was dort steht. Aber so ist dieser Text nicht zu verstehen. Ich glaube nicht, es ist ein Ansporn, an dem wir zugrunde gehen sollen. Oder es ist auch nicht eine Maßlatte oder eine Latte, über die wir springen sollen, die wir gar nicht erreichen können. Weil es wäre einfach nur Überforderung. Sondern ich glaube, dass dieser Text uns klar machen soll, dass diese Liebe schon da ist. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, uns diese Liebe zu bringen. Im Heiligen Geist ist sie schon in dir. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mit dieser Dynamik, mit dieser Liebe, die Jesus in dich hineingegeben hat durch den Heiligen Geist, kannst du Gottes Liebe weitergeben und kannst du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, auch so einsetzen, dass sie in Liebe geschehen. Gott gibt uns das richtige Vorzeichen für unsere Gaben, für unsere Taten. Mit Gottes Geist können wir die Jahreslosung von diesem Jahr auch Wirklichkeit werden lassen. Lasst uns alles, was wir tun, in Liebe geschehen.